So, auf den letzten Vers möchte ich ganz besonders bitten zu achten. Schön war der Anfang, doch seliger wird einst das Ende. Weil manche meinen, unser Vater Gott, der würde alles wieder in das Paradies, so wie es mal gewesen ist, wieder zurückführen. Liebe Brüder und Schwestern, dann hätten sich diese Jahrtausende mit Tränen, Leid und Elend und Jammer und Seufzen und Ungerechtigkeit und schrecklichen Gerichten, das hätte sich überhaupt nicht gelohnt. Dann würde man bloß fragen, warum dann so ein Zinnober, so einen fürchterlichen Zinnober, wenn es gerade mal noch das wird, was er mal vielleicht einmal gewesen ist. Was ist das großartig, dass in Christus Jesus es nicht wieder wie am Anfang wird, sondern viel herrlicher. Der Michael Hahn ist nicht jedermanns Fall, ich weiß es. Aber der Michael Hahn hat mal einen schönen Vers gesagt. Und den möchte ich jetzt noch sagen, bevor wir beten. Auf dem neuen Erdenball wird der große Sündenfall Gott noch viel mehr Ehre machen. Was sind das für Wundersachen? So, jetzt wollen wir beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du der Garant dafür bist, dass nicht nur ein Paradies wiederhergestellt wird, in dem wie Adam und Eva einst die Menschen in Glückseligkeit so leben wie damals, sondern dass das, was du vollendest und was du hervorbringst aus Gräbern und Grauen und Tränen und Leid und Ungerechtigkeit, Gerichten und Nöten, dass das, was du da hervorbringst, dass das viel, viel herrlicher, schöner, gewaltiger ist. Und dann hat sich das gelohnt. Dieses Elend wird zur Herrlichkeit. Dieser Jammer wird zur großen Freude. Und die Tränen werden zu einer wunderbaren Frucht. Denn die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du dafür durch Kreuz und Auferstehung die Garantie bist. Und uns segne auch die Stunde und gib du unserem Bruder das Wort, das du haben willst. Amen. Amen.
Liebe Geschwister, wenn ich so spreche, Lautstärke, verstehen alle? Ist gut so? Winken, danke, dem Herrn sei Dank. Thema: Geheimnisse des Reiches Gottes, Reichsgeheimnisse. Bevor wir damit beginnen, einen Blick in die Gegenwart des Geschehens. Stichwort Golfkrise. Saddam Hussein, ein Mann, der, ich schätze, einen Zehntel mindestens des alten Babylon zur Zeit Nebukadnezars ungefähr einen Zehntel schon wieder aufgebaut hat durch italienische Architekten, und zwar genau nach den archäologischen Funden und Tatsachen, nach denen man weiß, so und so sah die Hauptstraße der Großstadt Babel aus, Einzelheiten in den Backsteinen eingebaut, eingemauert, Tierbilder und alle möglichen Kunstgegenstände. Und schon hat er begonnen, was in jenem Babel eines der sieben Weltwunder ausgemacht hat, die sogenannten hängenden Gärten der Semiramis wiederherzustellen. Das heißt, Er kennt das Wort Gottes. Ich darf mal so sagen, vorsichtig, er möchte Nebukadnezar 3 oder wie man dann jetzt sagen soll, sein. Er hat entsprechend auch schon von seiner Person in jener Ebene dort am Euphrat ein Standbild errichten lassen. Wie hoch weiß ich nicht, aber sehr groß. Ich habe ein Bild davon gesehen. So viel ich beurteilen konnte, alles andere als schön, also als gediegen. Ne? Ja. Eigenartig. Die Juden in seinem Machtbereich, die haben es sehr gut. Und zwar geht das so weit, offenbar halten sich die Juden an einen Brief Jeremias an die damaligen Juden in der Gefangenschaft in Babel, worin er schrieb, betet für die Stadt, in der ihr wohnt, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Das hat dieser Mann offenbar gemerkt, und als ein Rabbiner ihm sagte, wir bedauern so, dass unsere Synagogen in ihrem Land so unschön geworden sind, veraltet sind. Dann hat er sofort den Befehl gegeben, alle Synagogen in meinem Land werden vollständig erneuert. Und im Krieg gegen Iran, da sie, weiß wie viele Jahre?
Acht
Jahre, haben auch entsprechend jüdische Menschen auf der Seite von Irak mitgekämpft. Während er gleichzeitig klar ausgesprochen hat, nach dem Geschehen da in Kuwait, der Staat Israel muss verschwinden von der Erde. Jerusalem wird zur Zeit der Vergeltung, weil ja jüdische Tiefflieger haben ja sein gewaltiges Werk, das zerstört, hingeflogen, vollständig zerstört und wieder zurückgekommen. Das hat er natürlich nicht vergessen. Also die Vergeltung wird Jerusalem und Israel als Staat verschwinden lassen vom Erdboden. Genau wie wir in einem Psalm, ist es 83 oder sowas, genau lesen, dass die Söhne Ismaels mit anderen Hagariton, Edomiton und so weiter, Ammoniton, bitte, die Hauptstadt von Jordanien heißt ja Ammon, das ist das alte Ammon, der Ammoniter. König Hussein von Jordanien weiß das genau, deshalb hat er sich bis jetzt zurückhaltend gegen Israel vernommen. Die Sache, die ganze Situation in dem Augenblick, als er Kuwait besetzte, Leitartikel unserer in der ganzen Welt bekannten, geehrten Neuen Zürcher Zeitung, Leitartikel, Saddam Hussein, Irak bedeutet einen Albtraum für alle. Hat sie richtig gesehen? Von USA im Westen bis Australien, Kriegsschiffe alle von aller Herren Länder, da jetzt im Golfgebiet. Und siehe da, hat unser Gott das Wort dazu auch etwas zu sagen. Unglaublich, wunderbar. Und da ist nun Saddam Hussein der Exponent der Söhne, der Nachkommen der Hagar, Ismaels, wo geschrieben steht, ein Engel, sagt der Hagar, als sie von der Fürstin weggeflohen war, in die Wüste, kehre zurück und sagt dann, der Name des Sohnes, den du gebären wirst, soll Ismael sein, und jetzt, er wird ein Wildesel von Mensch sein, jetzt kommt die Hauptsache, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Wie sieht es heute aus? Global. Ein Mann steht da gegen alle, soweit es nicht wieder selber Ismaeliten sind, die zu ihm halten, und die Hand aller unbeschränkt gegen ihn. Ich freue mich, dass das letzte Wort zu sagen hat. Die Hand aller gegen ihn. Gleichzeitig wollen wir beachten, dass uns das Wort Gottes wie folgt warnt. Nämlich in Sprüche 24, Vers 17 und 18. Freue dich nicht beim Sturz deines Feindes und dein Herz frohlocke nicht bei seinem Fall. Denn der Herr Jehova könnte es sehen und es wäre böse in seinen Augen, so böse in seinen Augen, dass er seinen Zorn von deinem Feind abwenden wird. Aha. Und ich weiß von Heerführern Israels während der Libanon-Kriegsphase, dass die hier einer hat das bezeugt. Wir halten unsere Feinde so, dass wir nicht selber vor unserem Gott ins Nachsehen kommen. Dann, Irak war das Land der Meder und Iran das Land der Perser. Ja, da war ja der persische Schah vorher da. Meder und Perser waren das Zweite Weltreich östlich von Jerusalem. Demgegenüber im Westen von Israel kam Alexander der Mazedonier und Grieche auf, und dem war es gegeben, in zwei Zügen, Kriegszügen, die ganze Perserflotte im Mittelmeer zu zerstören, die ganze heutige Türkei zu überrennen, nach Ägypten hinunterziehen. Dort kamen die Engländer noch von Großbritannien und haben sich freiwillig unterworfen. Er kehrt zurück und überrennt in zwei, drei Jahren das ganze Reich der Meder und Perser bis über den Indus hinaus. Alexander der Große. Und dann lesen wir dort dieses Gesicht, das Daniel 8 näher beschrieben dann. Dieses Gesicht geht auf die Zeit des Endes, es geht auf die bestimmte Zeit des Endes, es geht auf die Zeit des großen Zorns, so. Und was damals geschah, von West nach Ost, Vorbild, alles was geschah, ist das, was geschehen wird. Und das, was war, soweit die Bibel das festhält, ist das, was sein wird, nur global erweitert. Global erweitert. Und so haben wir heute das für mich persönlich unglaubliche Moment. Kaum war nun Irak in Kuwait, schon landen die ersten amerikanischen Fliegertruppen und. Und Präsident Bush, entschuldigt, habe ich gedacht, als Neuer, ja, das ist so ein braver, lieber Mensch. Ich habe aber Angst, wenn es mal ernst gelten würde, da auf unserem Erdenrund, wie geschrieben steht, ob der Mann sein könnte. Ich bin beschämt. Da, und habe gleich gesagt, bis Mitte Oktober sind wir soweit, dort stationiert, dass wir beliebig verfügen können. Also, bitte, es geht heute nicht um Kuwait und weiß was, sondern es geht, wie wir heute früh hörten, es geht wirklich um Jerusalem und um den Staat Israel. So, gewaltig. Und ich darf abschließend für meine Vorbemerkungen noch hinweisen, dass die Darstellung in Daniel 8, dass der Westen den ganzen Osten überrennt und zur Weltherrschaft kommt, heute USA im Westen ist und im Osten global erweitert, Russland und China. Und eigenartig, dieses Gesicht in Daniel 8 wurde dem Daniel gegeben in der Burg Susan am Ulai. Und der Ulai ist ein kleines Parallelflüsschen von Euphrat und Tigris und mündet auch im Persischen Golf. Ulai. Also zentraler Beginn des Geschehens, und wie sich das erweitern wird, haben wir noch abzuwarten. Ich weiß nur weiter, da können wir heute Abend dann noch drüber sprechen, dass 1990 genauso kein gewöhnliches Jahr ist im Reigen der Jahresordnung Gottes, wie 1948 auch kein gewöhnliches Jahr war. Nun zu unserem Thema. Grundsätzliche Bemerkungen vorerst. Ich frage noch einmal. Verstehen alle, wenn ich so spreche? Danke. Es handelt sich um die wunderbaren 7 Gleichnisse in Matthäus 13. Matthäus 13, 7 Gleichnisse, Geheimnisse des Reiches. Grundsätzlich stellen wir mal die Fragen, warum? Warum redest du in Gleichnissen? Haben die Jünger den Herrn Jesus gefragt, zum Glück. Die Antwort Jesu, sein Darum, beginnt in Vers 13. Ein Zitat von Jesaja 6, von Vers 9 an. Nämlich, ich greife die wesentlichen Worte heraus. Wir kennen sie. Mit sehenden Augen werden sie nicht sehen, mit hörenden Ohren nicht wahrnehmen und mit ihrem Herzen nicht verstehen, denn sie haben ihr Herz dick gemacht und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie ja nicht etwa sehen könnten, na, den Messias, und ihre Ohren ihnen seine Worte hören könnten, damit sie ja nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören könnten und sich dann bekehren müssten. Da hat also der Heilige Geist schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht. Und mit ihren Herzen werden sie nicht verstehen. Was können die dafür, nicht verstehen zu können? Antwort der Schrift, die können alles dafür, indem wir Sprüche 28, Vers 5 aufschlagen. Liebe Geschwister, ich gebe mir sehr Mühe, auch wenn ich die Bibel nicht aufschlage und lese, nur Wort Gottes auszusprechen. Also, Sprüche 28, Vers 5. Sprüche Salomos sind ja meine Freude unter vielen anderen. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Die aber Jehova suchen, verstehen alles. So, liebe Geschwister, wer glaubt das, was ich jetzt gelesen habe? Wenn es zuerst heißt, böse Menschen verstehen das Recht nicht, dann denken wir natürlich an alle anderen, nicht? Nur nicht an uns. Das möchte ich doch nebenbei noch gesagt haben. Also zuerst, wir sind ja auserwählt, nicht weil wir die Vorzüglichsten waren, sondern im Gegenteil. Und jetzt der zweite Teil dieses Wortes. Die aber den Herrn suchen. Ich füge hinzu eine Bekräftigung. Menschen, die den Herrn, den wahrhaftigen Gott, nur suchen, verstehen alles. Aha. Das heißt jetzt, für diese Volksmengen, zu denen er nur in Gleichnissen redete, Denn zu den Volksmengen redete er nur in Gleichnissen. Warum, werden wir noch genauer sehen. Das heißt jetzt für uns, da hat der Heilige Geist längst die Gesinnung und die Gedanken dieser Volksmengen in Israel zur Zeit Jesu erforscht gehabt und gefunden. Die denken nicht einmal daran, den Gott ihrer Väter auch nur zu suchen. Die wussten schon alles. Sie, von ihnen stand geschrieben, der Gerechte wird so und so sich benehmen und der Gesetzlose so und so. Sie waren natürlich immer sofort schon die Gerechten, wenn sie die Schrift gelesen haben. Ihr meinet, dass die Schrift von euch rede? Nein. Die Schrift ist die von mir Zeug, ihr Heuchler. Die den Herrn suchen, verstehen alles. Ohne Zweifel wachstümlich. Da hat Paulus hier eine Bestätigung bereit. Was ist in Römer 2, wo er beginnt, wer bist du, o Mensch, dass du den Nächsten verurteilst, denn womit du ihn verurteilst oder ja, verurteilst, verdammst du dich selber, denn du tust das Gleiche, natürlich, da drin, im Verborgenen. Kann man im Herzen auch sogar die Ehe brechen? Ja, bitte, Jesus. Der hat schon in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Da drin können wir alles tun und lassen und noch viel mehr, als was wir nach außen tun und lassen können. Die den Herrn suchen, verstehen alles. Und dann sagt er, durch die Unbußfertigkeit deines Herzens häufst du dir selber Zorn auf den Tag des Gerichtes. Aber, schlagen wir doch die Stelle auf, es ist gut, wenn wir die im Römerbrief genau lesen. Häufst du dir selber Zorn auf bei der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes? Welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken? Bitte das den letzten Vers dann lesen oder Vers 16 lesen. So wie du ihre Herzen kennst, heißt es dann, die Werke. Denn die Menschen, die mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, denen gibst du ewiges Leben. Aha. Haben wir hier Menschen, die nur auf die Suche nach Gott gegangen sind. Wenn einer Ehre sucht, dann gibt er gleichzeitig zu, die fehlt mir. Wenn einer Herrlichkeit sucht, dann weiß er auch, die fehlt mir. Wenn einer Unverweslichkeit sucht, dann gibt er zu, ja, ich Wurm, ich elender Mensch. Ja. Also, wie hoch sind Menschen geachtet? Bitte, wir Frommen, merken wir uns das. Wir sind da ganz anders geschult worden. Wie hoch stehen Menschen vor unserem Gott in Ehren Richtung Gabe von ewigem, äonischen Leben, doch nicht unauflösliches Leben? stehen Menschen in Ehren, wenn sie nur auf die Suche nach Gott gegangen sind. Unser Gott weiß, mehr kann ich von einem Menschen seit dem Fall der ersten Menschen nicht verlangen, als dass er auf die Suche nach mir geht. Denn ich habe die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Und wenn ein Mensch jetzt auf die Suche geht, gibt ihm unser Gott äonisches Leben. Mal vorerst das Leben wieder, das Adam und Eva vor dem Fall hatten. Sie hatten nicht unauflösliches Leben. Sie hatten nicht das Leben, das in Christo ist. Eine unsterbliche Lebenskraft. In der Kraft eines unauflöslichen Lebens hat Gott uns in Christo gezeugt und geboren. Das ist das Wunderbare. Und wer aus diesem, in dieser Kraft des unauflöslichen Lebens in Christo Jesu gezeugt und geboren ist, ich darf annehmen, wird bei uns wohl fast allen der Fall sein, da ist ein Rückfall und da gilt, dass der inwendige neue Menschen ist, neue innere Mensch, nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit, und der kann nicht sündigen, da er aus Gott gezeugt und geboren ist. Also von einem Abfallen schon gar nicht mehr die Rede. Wer aber nur äonisches Leben hat, für die Zeiten der Zeitalter bis zu ihrem Abschluss, der kann wieder zurückfallen. Da haben wir eine ganz klare Antwort auf eine sehr heikle Frage. Weiter an Grundsätzlichem. Wir schlagen unser Matthäus 13 auf. Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Das darum haben wir kurz angesehen. Beachten Vers 34. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Und ohne Gleichnis redet er nicht zu ihnen, damit erfüllt werde, was durch den Propheten geredet wurde. In dem Fall ist der Prophet, der gemeint ist, in Psalm 78, Vers 2 zu finden. Psalm 78, Vers 2. Ich lese, da heißt, ein Maskil von Asaph. Das war einer der Sänger. Hoch, mein Volk, auf mein Gesetz, neiget euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Jetzt Vers 2. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruche, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Aha. Was wir hier lesen, ist gar nicht genau das, wie da bei den Gleichnissen Jesus ausspricht. Ein prächtiges, praktisches Beispiel dafür, dass sich der Heilige Geist erlaubt, wenn er vorhandene Bibelstellen, sagen wir im Alten Testament, herausgreift, im Neuen als Beweisführung gebraucht, dass er in der Regel das gar nicht einfach buchstäblich wiederholt, wie wir es gerne hätten. Und die Bibelkritiker. Nein. Die im Neuen Testament angeführten Worte des alttestamentlichen Ausspruches ist immer eine wunderbare Ergänzung. Die ergänzen sich gegenseitig. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruche, das sind jetzt diese wunderbaren Gleichnisse, und jetzt will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Und in den Ausführungen zu diesen sieben Gleichnissen sagt Jesus: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich will aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen worden ist. Und das zitierte Wort sagt schon, was noch früher gewesen ist. Also, jetzt können wir gespannt sein. Gott hat wunderbare Dinge und unheimliche Gerichte in seiner Güte gut gefunden, dass er alles, was im Ablauf seiner Welt- und Heilsgeschichte geschehen wird, von Grundlegung der Welt an, als die erste Schöpfung geschaffen wurde, in ihrem Anfang, hat Gott wunderbare und schrecklichste Dinge, die nur ihm vorher bekannt waren, weil er schon, bevor er durch seinen Sohn die erste Schöpfung schaffen ließ, beginnen ließ zu schaffen, hat Gott schon alle Gedanken und Entwürfe und Vorsätze der Herzen seiner Geschöpfe erforscht und kam in Vorkenntnis der Dinge, die ganz Sache des Menschen sind. Da drin kann ich tun und lassen, was ich will. Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Aber liebe Geschwister, ich kann kein Wort aussprechen, wenn Gott mir das nicht genehmigen würde. Was ich da drin tue, ist ganz meine Sache und danach richtet Gott. Entwürfe des Herzens, Sache des Menschen. Was sagt die Schrift dazu? Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist denn wie vor Gott? Den ganzen Tag nach dem Fall. Böse. Den ganzen Tag. Ja. Aha. Das wunderbare Wort in Römer 8. Der aber die Herzen erforscht, ja, was gebe ich zu, wenn ich etwas erforsche? Dass wir die Dinge noch nicht bekannt sind. Jetzt bei uns, in deren Herzen die Liebe Gottes ausgeschüttet ist und der Heilige Geist ausgeschüttet ist und Christus wohnt, wenn jetzt der Heilige Geist bei uns da forscht, was lesen wir? Und dann weiß er erst, wie wir es meinen. Der versteht dann besser, wie wir es meinen. Und um was es uns geht. Wenn wir beten, wissen wir nicht, wie es sich gebührt. Aber der Heilige Geist, der unser Herzen erforscht, so hat David, der Mann nach dem Herzen Gottes direkt beten können, Herz, Herr, erforsche mich und nehme wahr, wie ich es meine. Denn du verstehst meine Gedanken, die meine Sache sind, von ferne schon vor Grundlegung der Welt, so ferne. Zurück zu den Gleichnissen. Es sind ihrer sieben. Und zwar das erste vom Sämann, das zweite vom Unkraut im Weizen, das dritte vom Senfkorn, das vierte vom Sauerteig, den ein Weib nahm, das fünfte, der Schatz im Acker, das sechste, die kostbare Perle und das siebte, der große Fischzug. Einen kurzen Blick auf das erste Gleichnis. Ein Sämann ging aus zu säen. Jetzt Achtung. Etliches fiel dem Weg längs hin. Etliches fiel unter das Steinichte, viel Steine hatte. Und anderes, etliches fiel unter die Dornen. Und nur noch etliches, also wenn wir mal sagen wollen, nur ein Viertel auf gutem Boden. Hat mal einer gesagt, ein Ausleger oder ein Bauer, einen solchen Sämann würde ich sofort fristlos entlassen. Aber liebe Geschwister, wer ist der Sämann hier? Ja, ist des Menschen Sohn, sagt Jesus. So. Aber Herr Jesus, ja, bitteschön, ich darf es ganz kurz machen. Etliches dem Weg entlang. Da kamen die Vögel des Himmels und fraßen es auf. Seht die Vögel des Himmels an. Was? Sorgen sie, säen sie, ernten sie. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Ist doch ein barmherziger Sämann. Ne? Und bei den Vögeln des Himmels steckt sogar noch der Feind dahinter. Etliches und das Steinichte schießt auf, da es aber da nicht tief Wurzel hatte und die Sonne aufging in ihrer Glut, verdorrte es alsbald. Was passiert da? Es geht zugrunde, das Pflänzchen, und auf dem ganzen Gebiet des Steinichten geht zugrunde, aber was geschieht da? Sagen wir mal, jahrtausende lang geschieht das. Auch dem Weg entlang längs hin heißt. Das heißt, auf dem ganzen Weg der Geschehnisse in der Schöpfung Gottes vom Anfang bis zur Vollendung macht Jesus Christus das. Und wenn nun auf die Dauer immer wieder unter der Steinichte gesät wird, immer kommen Pflänzchen um und gehen zugrunde, was geschieht langsam? Da wird der Boden langsam, aber sicher verbessert. So ist es ja bei unseren Alpweiden. Noch vor 50 Jahren war die Gegend da oben in Arosa, das Gebiet, also ganz kahl, nichts. Und jetzt ist schon eine Blumenwiese, nach etwa 50 oder 100 Jahren und so weiter. Etliches fiel unter die Dornen, das ist das Schlimm, das ist ganz schlimm. Warum? Da sagt Jesus, es schießt auf, aber die Dornen lassen das gar nicht hochkommen, sondern ersticken die Pflänzchen, die fallen in sich zusammen, verbessern den Boden auch, aber zugunsten des Wachstums der Dornen, die gedeihen noch besser. Ist das schlimm? Was sagt Jesus dazu? Das ist das ernsteste Wort in dem Zusammenhang. Das sind die, die das Wort Gottes hören, aber die Sorgen dieses Zeitalters, die Sorgen dieses Zeitalters und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Das ist unter das Dornen gesät. Paulus warnt uns, bei uns dürfen Reiche sein, Brüder und Schwestern dürfen reich sein. Denen sagt er aber, ich gebiete den reichen Brüdern in diesem Zeitalter, ihre Hoffnung nicht auf ihren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der allen alles reichlich darreicht zum Genuss und freigebig zu sein, mitteilsam und so weiter. So, nicht so zu machen, sondern so. Ausstreuen, schenken, wo die Not an den Mann kommt. Auf dass sie sich eine gute Zukunft in ihrem Leben sichern. Also, wenn ich mit Mammon so mache, dann kann ich sicher sein, dass ich im Alter finanziell schwer habe. Wenn ich aber so mache, dann habe ich finanziell ein gesichertes Alter. Ich könnte hier erzählen unglaubliche Dinge. Unglaubliche Dinge. So. Aber es kommt noch das. Auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen können. Aha. Also kann man mit Freigebigkeit, mit Geld und Gut kann man sich das wirkliche Leben wieder ergreifen. Bitte genau jetzt aufs Wort achten. Das wirkliche Leben, das Unauflösliche in Christo Jesu hat Gott uns geschenkt. Ich fahre jetzt so weiter zum Verständnis. Er hat es vollständig auf unser geistliches Bankkonto deponiert für Bruder Muhl. Steht Bruder Muhl vollständig zur Verfügung. Aber wenn Bruder Muhl zu faul ist, auf die Bank zu gehen und das zu ergreifen, was mir gehört. Gibt es so etwas? Aha. Wer in Geldsachen so macht, der hat sehr schwer dieses, was Gott ihm geschenkt hat, alles ergreifen zu können. So fassen zu können, dass er jetzt in diesem Leben schon nicht nur in den Genuss dieses Reichtums kommt, sondern das verwalten kann, die Geheimnisse Gottes. So Besitz ergreifen kann, von Fall zu Fall, immer wieder reich gemacht, wunderbar. Fällt an gar nichts. Kurz, und jetzt etliches fällt noch auf guten Boden. Ja, was ist denn guter Boden? Wenn ein Misthaufen ganz vergärt ist, das ist der beste Boden. Kann nichts dafür. nichts dafür. Also wollen wir uns mal erinnern lassen an diese biologische primitive Tatsache. Bester Humus, ja, ist vollständig vergorene Pflanzenwelt und Menschen und alles. Vollständig aufgelöst. Aha. Etliches 30, etliches 60, etliches 100-fältig Frucht. So. Das war kurz das erste Gleichnis. Es sind noch 5 Minuten bis Buffalo. Was sagst du dazu? Achso, wir wollen nach da drüben, gell? Da kann man noch mehr sagen. Dann habe ich nur von jedem der 7 Gleichnisse ein kurzes Wort zu sagen, von einem dann einige Sätze mehr. Unkraut im Weizen, da ist wieder ein Sämann, ein Mensch, und Jesus legt dann auch, der Mensch ist des Menschen Sohn. Der sät guten Samen. Dann kommt aber ein feindseliger Mensch, der da Unkraut, und zwar raffiniertes Unkraut, mit dem Weizen zum Verwechseln, wenn beide wachsen, sät. In der Nacht, da die Menschen schliefen. Dieser feindselige Mensch bleibt nun nicht ein Mensch, sondern legt Jesus aus als der Satan. Aha. Nur schnell, wenn der König von Tyrus als Mensch angeredet wird, dann aber beschrieben wird in einer Weise, dass jeder vernünftige Bibelleser muss sagen, was König von Tyrus? Da sehen wir, wie die alten Bibelschreiber übertrieben haben, was Zeug hält. Nicht? Nein. Da hat der Geist eben nicht den Menschenkönig von Tyrus, wie hier, der Mensch ist nicht ein Mensch, sondern des Menschen Sohn, ist das mehr. Und der andere feindselige Mensch ist nicht ein böser Mensch, sondern ist der Satan. Ist das auch mehr als bloß ein Mensch, ein feindseliger. Aha. Und der König von Tyrus ist auch ein Modell für den genau, der dort gemeint ist. Da die Menschen schliefen, ja, das sind die Wächter Zions, nicht? Und wie sie merken, erst zur Zeit der Ernte, und Jesus sagt, die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Da reift erst alles aus, sowohl der Weizen, das sind aber die Gegebenheiten, Segnungen in Israel, Weizen, Juda ist Weizen, wir sind nämlich Gerste. Die Gerste wird später gesät, um den Weizen herum, ich rede alles biblisch, was Gott gebietet. Weizen wird gesät, rings um Gerste. Gerste wird später gesät. Aber die Gerste wird vor dem Weizen reif, 7 Wochen vor dem Weizen. Und dann findet die Gerstenernte statt. Das heißt wir, das sind wir. Bevor Israel drankommt. Stimmt's? Wunderbar. Wann kam denn die Naomi mit der Ruth nach Bethlehem, nach Israel zurück? Beim Beginn der Gerstenernte. Und die zerstreuten Juden und diese Söhne Israels unter allen Nationen, wie sind zur Witwe geworden? So. Kehren die schon zurück nach Israel? Zur Zeit, bei Beginn der Gerstenernte. Liebe Geschwister, merken wir wieder, ist unsere Bibel Gottes Wort? Überragend. Erst dann sendet die Schnitter aus und sie werden gleichzeitig beide schneiden und dann werden die Schnitter sorgfältig sortieren, Weizen in die Scheunen und Unkraut ins Feuer. So. Und was bedeuten die Schnitter? Die Schnitter aber sind Engel. Aha. Also ja, nicht der Herr. Ja. Deshalb muss Jakobus in seinem Brief schreiben, dass seine Hörer, seine Leser, die werden nicht durch Glauben ohne Werke und durch Glauben ohne Gesetz gerettet, sondern die werden nur gerettet, wenn sie gute Werke präsentieren können. Wurde nicht Abraham, unser Vater, also Isaac, opferte durch Werke gerechtfertigt? So, nicht durch Glauben allein. Aha, genau so. Beide haben vollständig recht, aber Verständnis. Die Schnitter sind Engel. Drittes Gleichnis vom Senfkorn. Das wird eigenartig ausgelegt. Ich fühle mich verpflichtet und habe die entsprechenden Bibelstellen im Alten und Neuen Testament bereit zu sehen. Ein Mensch wieder warf ein Senfkorn, das kleinste aller Samen. Einmal in seinen Garten, an anderer Stelle in die Erde, und es schoss auf, wächst, wird immer größer und wird zu einem großen Gartengewächs und wird größer als alle Bäume im Garten. Ja, das ist doch unnatürlich. Aber bitte, wenn alle Evangelisten schreiben, wenn ihr, das gleiche Wort, wenn ihr Glauben hättet, nur so ein bisschen so klein wie möglich, wie ein Senfkorn. Mit was vergleicht denn der Heilige Geist das Senfkörnchen? Glauben, Glauben. Und der Glaube, hat Bruder Mössinger den Glauben nicht am letzten Sonntag, zu einem großen Baum werden lassen, bitte. Weiter. Jetzt kommt das mittlere, vierte. Ein Weib, das Sauerteig nahm und in drei Maß Mehl verbarg. Dann wusste sie, ich habe weiter gar nichts mehr zu tun, genügt vollständig. Die drei Maß Mehl bedeuten nichts Geringeres als das gesunde, vollkommene Wort Gottes als Brot Gottes. Wunderbar, wir haben im Alten Testament ein Weib, das nahm auch drei Maß Mehl. Wie heißt das Weib? Ist dann die positive Seite. Die hat dann nicht Sauerteig hineingemischt. Das war die Sarah, als die drei Männer kamen und ihr Mann Abraham unter der Terebinte saß in der Mittagshitze. Sagte Luzi ein zu Tisch und sagte seiner Sarah, aber bitte sofort Mahlzeit bereitet. Und da nahm Sarah drei Maß Mehl und bereitete Brot. So. Also, das heißt, das Weib ist Israel, und zwar immer die führenden Personen, die haben von Gott Wort Gottes empfangen, von 1. Mose 1 bis die letzten Worte im Alten Testament. Was machen die? Fege den alten Sauerteig aus. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Vor dem Sauerteig des Heroses, des Fuchsen, des schlauen Fuchses. Aha. Was ist also Sauerteig? Ein Ding, das ausgefegt werden muss. Alter Sauerteig, ich darf nicht sagen, was das ist. Paulus fegt den alten Sauerteig aus, denn auch Christus, unser Passa, ist geschlachtet. Und da kommen dann die 7 Tage vom ungesäuerten Brot anschließend. Aha. Und das Weib, die Schriftgelehrten, Hohenpriester und Pharisäer, die haben ihre wieder göttlichen Gedanken und Lehren zu ihren Gunsten in ihren Schriften, da das Wort, in das Wort Gottes, in die drei Maß mehr, Wort Gottes, als Brot Gottes, ihre Satzungen und Bedingungen und Schlechtigkeiten da hinein verborgen, dass man es gar nicht merkt, verborgen. Ja. Sich selbst überlassen, geschieht was? Dass das ganze Brot nicht mehr genossen werden darf, vollständig durchsäuert ist. Das ganze Wort Gottes verdorben. Ja. Ihr lasst diejenigen, die noch ins Reich Gottes den Weg suchen, denn versperrt ihr den Weg, sagt Jesus diesen Schriftgelehrten. Sauerteig. Jetzt kommt der im Acker verborgene Schatz. Ja, schon 7 Minuten. Jesus sagt, der Acker ist das ganze Weltall, der Kosmos. Aha. Ein Acker vor die Augen gestellt, jetzt ist das blöde, der blöde Acker ist jetzt Modell fürs ganze, die ganze Schöpfung. Kosmos ist Himmel und Erde und ihre Bewohner, nach der Schrift. Da findet ein Mensch in diesem Acker, wo er irgendwie gräbt, einen Schatz, den jemand, ein Mensch verborgen hatte. Wie heißt der Mensch? Wieder Jesus Christus, des Menschen Sohn. Wer ist der den Schatz im ganzen Weltall seiner Schöpfung verborgen hat? Das ist Gott, der Vater. Hat Gott für seinen Sohn in der Schöpfung, die der Sohn geschaffen hat, einen Schatz hinein verborgen, den niemand kennt, verborgen. Findet den Schatz, und was macht der Schatzfinder? Der verbirgt ihn gerade noch einmal. Was heißt das? Stimmt das biblisch überein, dass der Sohn genau das macht, was er den Vater hat tun sollen? Und nur das ausspricht, was er den Vater hat aussprechen hören. Aha. Der Vater hat den Schatz verborgen in diesem Weltall. Der Sohn hat den gefunden und hat der Freude daran. Und aus Freude daran, den hat er wieder verborgen. Niemand darf den entdecken weiter. Geht er hin und was macht er? Und kauft gleich den ganzen Acker. So. Also, ist der Schatz dann immer noch im Acker, ja? Und wer, für wen ist der jetzt gesichert? Für den Finder. Für den Finder. Und ich darf jetzt gleich ausplaudern. Nach Kolosser 2, die ersten Verse. Dass im Geheimnis Gottes verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und so weiter. Der Schatz in dieser Welt, den der Vater dem Sohne bereitet hat, ist die Gemeinde Jesu Christi. Und das bedeutet, da ging er hin und kauft Gott den ganzen Acker, die ganze Schöpfung, hat er die ganze Schöpfung erkauft, um unseretwillen. Also die ganze übrige Schöpfung verdankt, dass sie gerettet werden. Wem? Ja, zuerst dem Vater und dann dem Sohne und wir, Glieder an seinem Leib, auch uns. Ganz wunderbar. Jetzt kommt Israel dran, die kostbare Perle, Entschuldigung. Gott ist, hab bei Kaufmann das Tage, ich war schon vorausgerutscht. Also ein Kaufmann, das ist jetzt Gott als Kaufmann. Ein eigenartiger Kaufmann, der verkauft alles gratis. Kommt her zu mir, esset Brot, das Brot ist umsonst. Auch ihr, die ihr kein Geld habt, kommt her, trinket, trinket euch satt, esset mein Brot und so weiter. Alles gebe ich umsonst. Und dieser Kaufmann sucht kostbare Perlen. Jetzt findet er eine Perle, eine wunderbare, sehr kostbare Perle. Und an der hat er wieder so Freude, dass er alles verkauft, was er hat. Kauft diese Perle. Und diese eine Perle ist ihm mehr wert als alles andere. Und in dieser einen Perle hat er auch alles andere. Jetzt Frage. Aus was für kostbaren Stücken sind denn die Tore im neuen Jerusalem? Jedes einzelne der 12 Tore ist eine kristallklare, wunderbarste Perle. 12. Und die 12 zusammen bilden die Braut, das Weib des Lammes. Bei uns, beim Schatz im Acker, ist alles männlich. Und dabei Perle ist alles weiblich. Also, wir bilden den Leib des Christus, gleichzeitig den Leib des Bräutigams, und die Braut ist aus Israel, und das neue Jerusalem ist die Braut, das Weib des Lammes. Und als Ganzes ist sie die kostbare Perle, die der große Kaufmann, unser Gott, erkauft hat. Und das letzte Fischnetzgleichnis. Ein Netz wird ausgeworfen, Riesennetz, ziehen's ans Land und allerlei Fische von jeder Sorte sind drin. Und jetzt wird wieder verlesen, das sind faule Fische, die werden ins Feuer geworfen und andere Fische, die werden zur Speise bereitgehalten, die guten. Und dann heißt es hier wieder, die Fische aber sind Engel. Aha. Auch hier scheiden dann bei dem großen Völkergericht, ja, nach den 7 Jahren, hat Gott wieder Engeln, heiligen Engel es übergeben, da nun zu sortieren alles und so zu tun. Das heißt also, auch in jenem Gericht müssen Werke präsentiert werden können, sonst ist die betreffende, das betreffende Wesen verloren. Soweit die 7 Gleichnisse und ich sage für jetzt Amen.